Ihm ist alles untertan. Halleluja. Auch die Technik. Auch die Technik. Auch unsere Probleme. Auch unsere Ängste. Alles ist ihm untertan. Mein Thema heute ist, Gott will dich benutzen. Das ist mein Thema. Das ist die Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Gott will jeden Einzelnen gebrauchen in seiner Form, in seiner Art, wie er geschaffen ist. Jedes Gefäß ist anders geformt zu einem anderen Zweck. So Gott will dich benutzen. Für seine Herrlichkeit. Das ist mein Thema. Ich lade dich ein für die nächsten Botschaften, für die nächsten Themen, Andachten. Freitag wird das Thema sein, der innere Mensch. Dein innerer Mensch ist die Persönlichkeit, der Charakter, die Eigenschaft, die Wesenszüge. Und damit will Gott dich gebrauchen. Der innere Mensch, wir wollen an diesem inneren Menschen arbeiten. Dann am Samstag wird das Thema sein, die Wege des Lebens. Jeder Menschenleben ist anders. Verstehst du, wenn ich dich angucke, wenn du mich anguckst, wenn ich die anderen angucke, jeder Mensch wird anders geführt. Die Wege des Lebens sind ganz unterschiedlich. So, das ist die Botschaft dieser Woche. Gott will dich benutzen durch den inneren Menschen, durch die innere Führung, durch die Leitung des Heiligen Geistes, durch die Formung des Geistes. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, gerate nicht in Panik, wenn es nicht so läuft, wie du gedacht hast. Weißt du, was? Wir haben keinen Strom. Lerne ohne Strom auszukommen. Lerne ohne diese Dinge. Ich werde nie vergessen, ich habe einige Gottesdienste in Jugoslawien und auch in Russland im Untergrund gehabt. Weißt du, da hat man mit der Taschenlampe gepredigt, weil die Kommunisten das Licht abgeschnitten haben oder ausgeschaltet haben oder die Sichtung ausgedehnt, dass praktisch die ganze Ortschaft keinen Strom hatte. Oder mir ist in Indien mal passiert, da predigen wir, haben Open-Air-Gottesdienst abends, schöner Gottesdienst, wunderbare Anbetung und plötzlich irgendwo gibt es einen kurzen, die ganze Stadt hat keinen Strom. Und da war so schön, dass unser Nachbar nebenan kam, gleich, ich kann Ihnen helfen, ich habe einen Generator. Und angeworfen und wir haben Strom gehabt, die ganze Stadt war dunkel, das hat sich ganz toll gepredigt, weißt du, alles dunkel und du predigst im Licht. Weißt du, man muss sich nur zu helfen wissen, man darf nicht verlegen werden. Weißt du, der Teufel möchte uns stören. Durch irgendetwas, da läuft eine Laus über die Leber und dann bist du schon krank. Oder durch Grippe oder durch Schnupfen oder irgendwas. Lass dich nicht stören, mach weiter. Gott will dich segnen und gib nicht auf und sag jetzt verliere ich den Mut, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Mit Gott machen wir immer noch weiter. Amen. Preis dem Herrn. Gott will dich benutzen. Unser Leben hat einen göttlichen Plan. Ja, ich möchte noch etwas hinweisen. Am Sonntag, den 18. haben wir und das ist abends um 20 Uhr, haben wir zusätzlich zum Sonntagmorgens Gottesdienst eine Sonderveranstaltung mit Josef Hetchcock. Sein Thema ist, höre die Stimme Gottes. Das wird sozusagen sein Generalthema sein. Das ist die Botschaft für sein Leben. Jeder Mensch wird von Gott anders benutzt. Das ist das Erstaunliche. Jeder Pastor, jeder Prediger, jeder Evangelist hat eine andere Botschaft. Der andere betet für Füße, der andere betet für den Kopf, der andere betet für die Hände. Weißt du, jeder hat einen anderen Dienst zum Dienen. So, deshalb, wir brauchen den vielfältigen Dienst des Volkes Gottes. Also Sonntag, 18. Oktober, 20 Uhr, Josef Hetchcock. Sagt es anderen weiter, ruft die Leute an und wir werden einen tollen Gottesdienst haben. Josef kommt von Riga direkt hier eingeflogen, kommt direkt auf den Flughafen. Wir holen ihn ab und am nächsten Tag geht er weiter nach Gotha, wo Willi erst kürzlich war. In der gleichen Gemeinde dient er dann weiter und dann geht es wieder seine Reise. Und wir freuen uns, dass wir diesen Bruder haben. Wir haben viel von ihm schon gelernt. Er hat einige gute Bücher auf dem Büchertisch. Besorgt ihr diese Bücher. Die werden bestimmt dir ein Segen sein. Tiefgang. Weißt du, der eine ist an der Oberfläche, der andere geht in die Tiefe. So jeder Mensch hat einen anderen Auftrag. Gott benutzt jeden anderen anders. Und deshalb, also der sagt mir nicht zu, du solltest alles annehmen, was Gott dir gibt. Gott hat so viele Kräuter wachsen lassen. So viele Gemüsesorten, so viele Obstsorten wachsen und alles hat einen ganz bestimmten Zweck zu deiner Besserung, zu deiner Auferbauung, zu deiner Ermutigung. Gott will dich benutzen zu einem speziellen Dienst. Du hast einen Plan, du weißt nicht vielleicht, was es ist, aber ich möchte dir mit der Hilfe Gottes zeigen, lass dich gebrauchen, du wirst merken, du wirst draufkommen, was es ist. So, der Höchste hat einen Plan für dein Leben. Der Herr hat, als er dich geschaffen hat, an was gedacht. Du bist kein Zufallsprodukt der Natur, kein Unfall von irgendwie oder was auch immer ist. Das Höchste, was wir erleben können, ist, Gott gebraucht mich. Gott will mich haben. Und gebraucht zu werden, das erfüllt einen. Das erfüllt einen. Gebraucht zu werden, ich werde noch gebraucht. Ich gehöre noch nicht zum alten Eisen. Ich werde noch nicht abgeschrieben. So, das Benutztsein oder benutzt werden von Gott, das ist das Allerhöchste. Der Schöpfer des Universums gebraucht mich für seine ewigen Ziele, für sein Ideal zu verwirklichen. Ich verwirkliche nicht meine Ideale, sondern ich verwirkliche Gottes Pläne, Gottes Ideale, Gottes Gedanken.
Gott will, dass wir funktionieren. Das ist Gottes Auftrag und Gottes Ziel mit uns. Deshalb hat er uns alles gegeben, was wir brauchen. Du hast die Gemeinde, du hast die Verkündigung und so gute Verkündigung, wie man heute bekommt, auf allen Ebenen. Du kannst ein gutes Buch dir kaufen, kannst Fernseher einschalten, musst gar nicht aus dem Bett auszusteigen. So kannst du deine Fernbedienung benutzen und dann umschalten, dann das Programm wählen. Du kannst ins Internet gehen und kannst auch unsere Botschaften hören. Und ich habe eine ganze Menge Predigten. Also ich bin erstaunt, wie viele hundert von Predigten ich im Internet habe. So, die kannst du anhören. Und die bleiben. Irgendwo kursieren sie dann rum und Menschen werden gesegnet. Ich höre immer wieder Menschen schreiben, durch deine Predigten bin ich zum Glauben gekommen. Ich bin zwar aus der Kirche ausgetreten, sogar aus der Pfingstgemeinde, sogar aus der Gemeinde Gottes, also der frühen Gemeinde, wo ich früher war, ausgetreten. Aber ich habe zum Heiland gefunden. Meine Eltern waren mir zu fromm und ich wollte mit Gott und Kirche und Gemeinde und nichts mehr zu tun haben. Aber da war ich mal unten down und habe rumgesucht und dann wollte ich sehen, was du so treibst und machst. Und bin wieder zu dem gekommen, was der Herr mir sagen wollte. Und ich habe zum Glauben an Jesus gefunden, zur Gemeinde wahrscheinlich nicht mehr gefunden, aber zu Jesus gefunden. Und das ist so wichtig. Viele Menschen finden nicht mehr zur Gemeinde zurück, weil sie kirchengeschädigt sind, gemeindegeschädigt sind. Aber sie finden zu Jesus. Und das ist das Gute dabei und das Schöne dabei. Und das Reich Gottes ist inwendig. Deshalb auch meine Botschaften die nächste Zeit, die hier in diese Richtung gehen werden, der innere Mensch. Und es geht um unsere Seligkeit und um unsere Errettung. Es geht nicht nur, dass du große Gemeinde hast oder mit netten Leuten zusammen bist oder so mega Kick erlebst. Nein, dass dein innerer Mensch auferbaut wird und dass du geistlich wächst. Das nur nebenbei. Das macht dich glücklich, wenn du dann plötzlich merkst, du, bei mir entwickelt sich was. Ich wachse. Ich wachse über mich selbst hinaus. Gott will dich gebrauchen. Er benutzt dich. Er missbraucht dich nicht. Glaub mir, Gott missbraucht dich nicht. Die Gemeinden, die Kirchen nützen dich aus. Weißt du, Menschen nützen dich aus. Die drücken das Allerletzte aus dir heraus. Viele sind so gerade durch die Arbeiten in den Kirchen, die werden überfordert, brennen aus. In dem sozialen Dienst, im humanistischen Dienst, die helfen, die geben und die verausgaben sich letztendlich. Und ich sage dir eine große Wahrheit. Alles, was dich überfordert, ist nicht von Gott. Alles, was dich überfordert, ist nicht von Gott. Das ist vom Teufel. Ist vom Teufel, in aller Liebe. Verstehst du, wir sollen unser Bestes geben, aber Gott überfordert uns nicht. Nur nebenbei. Gott benutzt uns sinnvoll, zweckmäßig und er sagt, jetzt hör auf. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, dann kommt einer meiner älteren Brüder in der Gemeinde, der war auch Pastor viele Jahre, hat ganz viele Gemeinden in Süddeutschland gegründet und so weiter. Aber er war in meiner Gemeinde einfach als Bruder, der mich im Gebet unterstützt und so weiter. Und eines Tages kommt er zu mir und sagt, Johannes, der Herr hat zu mir geredet, ich soll dir was sagen. Und gackst rum und macht rum und sagt nicht, was er sagen will, der Herr hat zu ihm geredet. Er hat gesagt, Otto, sag, was du sagen willst. Und was hat der Herr zu dir gesagt? Er hat gesagt, Bruder, mach du das. Gott hat mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Also ich tue zu viel. Wir haben Freiversammlung gehabt, Donnerstag, Freitag, Samstag. Dann haben wir Gottesdienste gehabt, Freitag, Samstag, Sonntag. Dann haben wir noch Jugendstunde gehabt, Bibelstunde gehabt, Gebetsstunde gehabt. Da war die ganze Woche ausgefüllt. Du zerarbeitest in der Menge deiner Wege, in dem, was du alles tust. Und weißt du, was Gott dann mir gezeigt hat? Streich die Hälfte zusammen. Und ich habe die Hälfte der Gottesdienste zusammengestrichen. Wir können in kurzer Zeit genauso viel tun und genauso wirken. Und ich habe eines festgestellt, in dieser kurzen Zeit, in der zusammengestrichenen Zeit, habe ich mehr für Gott erreicht, bin geistig selber mehr gewachsen, habe mehr für meine Familie und für mich Zeit gehabt. Streich die Hälfte der Zeit zurück. Weißt du, Gott muss uns manchmal reden. Und ich sah die Tränen von meinem Bruder auf meinen Augen, als er mir das mitteilte, was Gott zu ihm gesagt hat. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Weißt du, wir können so religiös sein, dass wir uns selbst vergessen, dass wir Gott vergessen, dass wir unsere Lieben vergessen, dass wir alles vergessen und nur noch Jesus, 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 aber das ist nicht der Wille Gottes. Wir sollen das Reich Gottes an erster Stelle haben. Und dann komme ich und dann kommt meine Familie und dann kommt die Gemeinde erst von der Fernen liefen. Weißt du, so viele haben falsche Prioritäten. Wir sollen wieder die Prioritäten richtig in unserem Leben stellen. So, Gott überfordert uns nicht. Gott benutzt uns sinnvoll, zweckmäßig, wo wir am effektivsten sind. Er platziert uns an dem rechten Platz. Wir denken, da kann ich doch gar nicht viel tun. Was soll's? Aber Gott, gerade da, wo du nicht viel tun kannst, tust du am allermeisten für Gott. In aller Liebe. Da bist du am wirkungsvollsten. Gott will, dass du deine Gaben und Talente richtig einsetzt, richtig gebrauchst, wo du das Bestmöglichste rausholst. Und es ist nicht immer da, am meisten, du denkst, wenn ich da vorne stehen kann und vor 1000 Leuten predigen kann. Nein, wenn du zu einem einzelnen Menschen redest, kannst du manchmal mehr bewirken, als wenn du zu einer großen Masse sprichst. Ich denke nur an Bruder Ananias. Bruder Ananias, der war ein Pastor in Damaskus, ein Ältester, und Gott redet zu ihm, geh zum Saul von Tarsus. Und er hat wahrscheinlich nie Fische gefangen. Aber Saul von Tarsus war das der einzige Fisch, den er gefangen hat. Und durch den Saul von Tarsus ist Europa zu Jesus gekommen, ist Asien zu Jesus gekommen, ist Afrika zu Jesus gekommen, ist Amerika zu Jesus gekommen. Weißt du, diese Kontinente, er hat mehr erreicht durch die Botschaft, die er an Paulus gebracht hat. Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Wir müssen nur andere Menschen segnen und den anderen Menschen zum Segen wirken. Und ein einzelner Mensch kann manchmal mehr bewegen, als du denkst und ahnst. So nun nebenbei, so setze deine Talenten richtig ein und da, wo du am wirkungsvollsten und effektivsten bist, gebrauche in der wenigen Zeit, die du hast, das meiste, das Optimale. Gebrauche, was du hast. Es ist interessant, wenn der Heiland Menschen beruft, er beruft keine Millionäre und keine Superstars. Als er Moses berief, was hat er gesagt? Moses, was hast du in deiner Hand? Ein Stab. Puh, was ist so ein Hirtenstab, so ein Stock? Ausgedorrter Stock aus dem Mandelbaum wahrscheinlich, das wissen wir heute, woraus er geschnitzt war. Das ist ein alter, dürrer Stock. Und mit diesem Stock gebraucht Gott Moses, schlag das Wasser bei Pharao, den Nil und in der Luft oder was weiß ich, mach was du willst. Damit wirkst du Wunder, mit dem, was du in der Hand hast. Aber da ist noch ein Wunder vorher passiert. Moses hat den Stab hingeworfen und Gott hat zu ihm geredet. Nimm den Stab, und das wurde zur Schlange, und nimm es, und das ist ein Stab, er hat die Schlange am Schwanz gepackt, verstehst du? Nicht am Kopf, am Schwanz. Das macht man nicht. Das ist gefährlich für einen Schlangenfänger. So, aber gerade verkehrt von hinten her hat Gott diese Schlange, diesen Stab, und keiner wusste außer Moses, wenn er so den Stab hochhieb, weißt du, hat die Schlange gebraucht zum Schlagen, diesen Stab, diesen trockenen Stab, und Gott hat Wunder gewirkt. Was hast du in deiner Hand? Gideon, was hast du? Ich habe nur Krüge und ein paar Fackeln und so weiter, ein paar dumme Leute, die mit der Zunge das Wasser lecken. Verstehst du, ein paar Zungen, es reden auf ein paar Menschen, die also nur ja, ins Wasser sich stürzen, ein paar Radikalen, die habe ich, aber das ist alles, und mit denen erreichte viel. Oder ich denke an David. David, was kannst du gut? Kannst du gut mit Speer fechten? Was kannst du? Ja, ich kann gut mit der Steinschleuder arbeiten. Das, was du gut kannst, das gebraucht Gott. Das Wenige, die paar Kieselsteine, die du in der Tasche hast, die gebraucht er. So, was hast du? Und die Bibel sagt, tu, was dir vor der Hand kommt. Das ist Wort Gottes. So, gebrauche, was du hast, dann lebst du richtig, dann tust du den Willen Gottes. Gott will dich einsetzen, und zwar richtig einsetzen, effektiv einsetzen. Und die einzige Bedingung ist, du musst dich von Gott einsetzen lassen, dich von Gott gebrauchen lassen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Das ist unser Auftrag. Nur laufen, also gut mit Gott zusammenarbeiten, mitmachen, mit ihm einverstanden sein. Ja, Herr, ich mache das, auch wenn ich das nicht verstehe, auch wenn es mir nicht einleuchtet, aber ich tue das. Ein gutes Werkzeug, und deshalb, mir ist dieser Paulus da ein auserwähltes Werkzeug, sagt der Herr. Weißt du, ein Werkzeug muss handlich sein, griffbereit sein, einsatzfähig sein. Ein Handwerkzeug, das nicht funktioniert, kannst du gleich in den Müll schmeißen. Ein Werkzeug muss funktionieren. Der Hammer muss am Stiel sein, verstehst du? Und ich weiß eines, wenn du keine Werkzeuge hast, da bist du wie ohne Hände. Und auf ein gutes Werkzeug kommt alles an. Wenn ein Meister ohne Werkzeuge ist hilflos. Deshalb, ein Meister braucht Werkzeuge. Und wir sind die Werkzeuge des lieben Heilands. In Römer Kapitel 12, Vers 3, da wird uns beschrieben, da heißt es, dem einen wird das gegeben, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, Paulus, die Gnade, die mir gegeben ist. Frag dich, welche Gnade dir gegeben worden ist. Welche Gnade hast du? Die Gnade, die mir gegeben worden ist. Paulus war ein Studierter, Paulus war ein Belesener, Paulus war ein weitgereister Mann, Paulus war auf vielen Gebieten geschickt, auch wenn er ein bisschen komisch war, aber trotzdem, Paulus war ein sehr geschickter Mann, durch die Gnade, die mir gegeben ist, und jedem unter euch, dass niemand von sich mehr halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder wie Gott das Maß des Glaubens ihm ausgeteilt hat. Und Gott hat dem einen 20% Glauben gegeben, dem anderen 50%, dem anderen 70%, dem anderen 95%, aber niemand von uns hat 100%. Verstehst du? Wir sind alle unvollkommen und Stümpler. Aber die Gnade, die mir gegeben worden ist, jeder hat von uns einen anderen Auftrag, jeder hat eine andere Funktion, der eine kann sprechen, der andere kann zuhören, der andere kann arbeiten, der andere kann zuhören, verstehst du, und sitzen und lieb und nett sein. Weißt du, jeder soll etwas bewirken, das ist Gottes Auftrag. Er soll etwas für Gott erreichen. Und Gott hat mit jedem was vor, mit jedem von uns. Ich denke, als ich mich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, guck mal, der Judas. Judas ist ein ganz schlimmer Kerl, verstehst du? Aber Ärgernisse müssen kommen. Und weh durch wen die Ärgernisse kommen. Wir wären heute nicht erlöst worden, hätte Judas Jesus nicht verraten. In aller Liebe. Verstehst du? Hätte Judas, verstehst du? Und dann sagt Jesus, was du tust, das tue bald. Und der Herr Jesus wusste, dass einer unter meinen Leuten wird mich verraten. Denkt drüber nach. Auch die Verräter haben eine Funktion. Auch die Peiniger haben eine Funktion. Auch die Henker. Auch die Gefängniswärter. Denk an den Gefängniswärter in Philippi. Verstehst du? Der hat Paulus ausgepeitscht und so weiter. Und dann schreit er, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann glaube an den Herrn Jesus Christus. Also, und wir hätten so manche biblische Lektion nicht, wenn nicht Pannen und Pleiten passiert wären. So, jeder hat eine Funktion. Sie alle sind im Dienste Gottes in diesem Ganzen. Auch die Wertlosen. Gott braucht auch die Wertlosen. Gefäße, die wertlosen Pflanzen. Und manchmal selbst das Unkraut hat eine ganz große Funktion. Denk an Brennnessel. Puh, das ist ja Unkraut. Denk an Dornen und Disteln. Das ist Unkraut. Vor Gott sind wir ein Ganzes. Ein Ganzes. Einer für alle und alle für einen. Denk drüber nach. In 1. Korinther 12, Vers 20 sind dieselben Gedanken, die Paulus hier im Römerbrief hatte. Es sind so viele Glieder, aber ein Körper. Und der Körper Jesus, das ist die Gemeinde Jesus. Das sind die Gläubigen aus allen Zeiten, allen Jahrhunderten, aus allen Epochen, aus allen Ländern. Ja, der Leib Jesu. Der Leib Jesu ist ein Geheimnis. Und Jesus ist vereint. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Wenn ich daran denke, was jetzt in Irak passiert, wo Christen verfolgt werden, gepeinigt werden von der ISIS, die leiden. Da werden Leute gekreuzigt, da werden Leute hingerichtet, Christen, Gläubige. Wir kriegen das gar nicht mit, weil das interessiert ja niemand hier bei uns. Aber Christen leiden. Der Leib Jesu ist ein Geheimnis. So, Jesus bei Martha und Maria, denk nur an diese kleine Geschichte. Weißt du, das sind nette kleine Geschichten da, die Martha brutzelt in der Küche und arbeitet und macht und so weiter und dann springt sie rein und sagt, Meister, sag doch meiner Schwester, dass sie auch kommt und mir in der Küche hilft. Jesus bei Martha und Maria und die beiden gehören zusammen. In der Gemeinde Jesu gehört Martha und der Gemeinde Jesu gehört auch die Maria. Was würde die Gemeinde Jesu ohne Maria machen und was würde die Gemeinde Jesu ohne der Martha machen? Denk drüber nach. Beide sind wichtig. Jesus würde verhungern, wenn es keine Martha gäbe. Und Jesus, ja, für wem soll er sprechen, wenn keine Maria da wäre? So, bei Gott gibt es nicht nur den barmherzigen Samariter. Bei Gott gibt es auch den, der da vorbeigeht und vorbeiläuft und der in seinen Tempel geht. Ich muss beten, ich muss das Gesetz erfüllen, ich muss Opfer bringen. Und der Samariter bringt sein Opfer und der Priester und der Levit bringt auch sein Opfer. Der tut seinen Gottesdienst. Sie gehen in die Kirche. Und da ist die Frage, wer ist mein Nächster? Denk drüber nach. Ich will nur diese Gedanken in den Raum stellen. Bei der Geschichte von Martha und Maria, da sieht man, wie Martha in der Arbeit aufgeht und wie die andere das Wort aufnimmt. Beide gehören dazu. Wir können nicht sagen, ich möchte Maria sein. Weißt du, das ist zu billig, zu primitiv. Ich möchte Maria sein. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich möchte Martha sein. Nein, sei das, was du bist und tu deine Arbeit sehr gut. Schön, wenn wir beides zusammen schaffen, Martha und Maria. Wenn wir so schnell kochen und reiben und putzen und so weiter und dann haben wir noch Zeit, dem Heiland zuzuhören. Wohl dem, ja, das kann. Aber das ist nicht immer so. Wir dürfen, und jetzt komme ich zu ein paar Punkten, was Gott mir gezeigt hat, darüber möchte ich sprechen. Wir dürfen andere nicht kritisieren. Sie sind faul, diese Maria da. Verstehst du, die hört die ganze Zeit nur zu, die ist faul. Oder die hat nur die Arbeit im Kopf. Wir könnten vieles heute nicht haben, wenn wir nicht Leute hätten, die uns unterstützen, die für uns beten, die das tun und jenes tun. Wir brauchen einander. Der Leib Jesu gehört zusammen. Das ist etwas Ganzes. Martha wird nicht wegen ihrer Arbeit kritisiert und Maria wird nicht besonders gelobt, weil sie so, ja, sie hat das gute Teil erwählt. Das ist okay, das soll ihr nicht genommen sein. Sie muss aber sorgen, dass sie vielleicht noch ein anderes Teil noch bekommt als Ergänzung. Jesus besitzt unzählige Schätze. Der ist sehr reich. Er hat so viele Möglichkeiten für jeden. Jeder kann sich einbringen im Reich Gottes. Gott will dich benutzen. Das ist mir die Botschaft, das Thema, was auf meinem Herzen liegt. Gott will, dass jeder einzeln seinen Dienst macht. Überleg einmal, in so einem Schloss, in so einem Palast, in so einem Haus Gottes, im Tempel, das sind so verschiedene Dienste. Der eine richtet das Abendmahl her, der andere verteilt das Abendmahl und der andere isst das Abendmahl auf. Verstehst du? Jeder hat einen Dienst. Der eine lehrt, der andere ermutigt, der andere lernt. Auch das gehört dazu. Was nützt es, wenn ich lehre und keiner hört mir zu? Und wenn wir nichts lernen, der andere lernt und der andere gehorcht dann weiter. Verstehst du? Wir haben so viele Dienste und alles gehört zu dem Ganzen. Der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu ist ein einziger mit vielen Gliedern. Ich werde nie vergessen, wir hatten mal ein Motorradrennen gehabt als Burschen, Jungs. Meine Oma hat immer gesagt, ich werde keines natürlichen Todes sterben. Verstehst du, so wie ich Motorrad gefahren bin. Aber Gott sei Dank, die ist bei mir aufgestiegen am Motorrad und ist mal mitgefahren. Die Oma, verstehst du, fährt mit mir Motorrad. Aber nur als Beispiel. So, und wir haben ein Motorradrennen gehabt und da ist einer meiner Freunde verunglückt und seine Hand wurde abgerissen. Weißt du, du glaubst gar nicht, wie eklig, wie abscheulich eine Hand außerhalb vom Körper ist. Weißt du, da kam nachher der Krankenwagen, die Polizei und sie haben dann in eine Plastiktüte das gesteckt und das sind also schon 40 Jahre her. Aber das geht mir heute noch nach, wenn ich so sehe, eine abgetrennte Hand vom Körper. Christen, die abgetrennt sind vom Leib Jesu, sind ein Ekel in aller Liebe. Das ist abstoßend. Das, verstehst du, und sind nicht funktionsfähig. Die Hand noch gezittert, als sie dann im Gras lag. Die hat noch gezittert, da war noch Leben da. Aber die funktioniert nicht mehr. Diese Hand, dann haben sie mit ins Krankenhaus, also er hat die Hand verloren, den Arm verloren, sowieso, war nichts mehr zu machen. Aber ich wollte nur eines sagen, Glieder, getrennt vom Leib, sind funktionsuntüchtig und nicht mehr fähig. Deshalb, jedes Glied bedarf des anderen. In 1. Korinther 12, Vers 14 heißt es, das Auge kann nicht sagen, Hand, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, Füße, ich brauche euch nicht. Wir dürfen niemanden ablehnen und niemanden verneinen. Wir brauchen einander. Jeder Einzelne ist wichtig. Deshalb, du bist wichtig im Leib Jesu Christi. Das Ohr kann nicht behaupten, ich gehöre nicht zum Leib. Also mein Ohr, ei. Es gibt Organe, die sind lebenswichtig, die sind nötig. Du erkennst diese Bedeutung, aber es gibt auch Organe, die sind gar nicht nötig fürs Leben. Wozu brauchst du deine Mandeln, wozu brauchst du deinen Blindarm? Verstehst? Das sind vielleicht so Verschönerungen. Wozu brauchst du das? Aber der Leib Jesu besteht aus dem Ganzen, besteht aus sehr vielen Einzelteilen. Das ist die Gemeinde Jesu. 1. Korinther 12, Vers 20, aus vielen Gliedern. Und deshalb, jetzt kommt die Sache, wenn du Gott dienen willst, diene dem Ganzen. Diene dem Ganzen, diene der Gemeinde, da wo Gott dich reingestellt hat. Aber denk nicht nur an deinen Stall, denk nicht an deine Gemeinde, sondern wir sind von Gott bestimmt für alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass ihnen allen geholfen wird. Denke nicht nur für mich, für unsere Gemeinde, was kann ich für meine Gemeinde tun? Frag, was kann ich für Gott tun? Was kann ich für Gott tun? Wo kann Gott mich gebrauchen? Weißt du, wenn du Gott dienen willst, dann diene der ganzen Menschheit. Diene der ganzen Menschheit. Und das ist interessant. Männer, Heilige, die wir heute als Heilige bezeichnen, die dienen der ganzen Menschheit. Die dienen nicht einzelnen Menschen oder einer Kirche. Heute, wenn ich von John Wesley rede, John Wesley diente der ganzen Christenheit. Franz von Assisi diente der ganzen Christenheit. Oder andere, große Männer und so weiter, Frauen, die Gott dienten, die dienten nicht irgendwie nur ihrem Kloster. Nein, sie dienten über den Kloster hinaus. Wir müssen über unseren Stall hinausgucken, über unseren Tellerrand hinausgucken. Höre auf, ein Egoist zu sein. Höre auf, nur an dich zu denken, nur meine Gemeinde, nur meine Kirche, nur meine Organisation. Nein, höre auf, nur für dich zu sorgen. Gott will dich gebrauchen. Du bist mitverantwortlich für deinen Nachbar, Nachbarin. Da kommt der Kain, das ist die erste große Frage. Als Gott ihn fragt, wo ist dein Bruder Abel? Dann sagt er, bin ich meines Bruders Hüter? Nein, wir sind Hüter unserer Brüder und Schwestern. Wir müssen dafür sorgen, dass denen gut geht, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie Gott finden. Geistliche Reife ist, dass wir Väter und Mütter in Christus werden. Dann bist du erst erwachsen. Vorher bist du gar nicht erwachsen, da bist du noch ein Baby oder Teenager. Aber erst wenn wir Väter und Mütter werden, wenn wir für andere sorgen, andere ins Leben entlassen können, mach du jetzt weiter, da wo ich angefangen habe. Deshalb, der Ananias, mein lieber Bruder Saul, der Herr hat dich berufen, der Herr ist dir erschienen und jetzt sollst du mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Da sind immer noch 14 Jahre vergangen, bis er rausgegangen ist. Und erst das Ganze, erst als er danach gerufen wurde in die Gemeinde von Antiochien, dann wurde er wieder zu einer Säule, zu einem Werkzeug. Jeder hat einen Beitrag für die Gesamtheit zu leisten. Wir sind hier für die Schöpfung, für die Welt Gottes. Wir sind hier für das Reich Gottes. Reich Gottes ist mehr als irgendeine Rasse, irgendein Volk, irgendeine Gruppe, irgendeine Schar von Menschen, irgendeine Organisation. Wir sind für das Ganze da. Gott hat für den Leib dich geschaffen, für den Leib Jesu. Wer für Jesus lebt, der lebt für die ganze Welt. Der lebt für die ganze Welt. Dem liegt die Welt am Herzen. Der betet für die Menschen, egal ob er sie kennt oder nicht kennt, ob die würdig sind oder nicht. Ihm liegen die Menschen am Herzen, alle Menschen. Ihm liegen die Nöte der Menschen am Herzen. Verstehst du? Der eine geht und betet, der sagt, ich muss in den Tempel, sonst hat der Rabbi nichts zu tun. Der Priester nichts zu tun, ich muss jetzt in den, und die Leute warten auf mich, ich muss meine Andacht halten. Deshalb ging der Levit und der Priester zur Andacht. Verstehst du, wer bringt das Opfer? Wer schließt die Kirche auf, den Tempel auf? Ich muss zum Tempel, deshalb gingen die in den Tempel und ließen hier den einen liegen. Wir müssen Prioritäten in unserem Leben setzen, in unserer Berufung. Was will Gott von mir? Und der Samariter, der hat nichts zu tun gehabt. Sein Auftrag war, ja, ich will auch mal einen Gottesdienst besuchen. Und deshalb, da traf er diesen einen unterwegs, der in seinem Blut liegen lag und verblutete. Der wurde Roter Kreuzhelfer. Verstehst du? Aber die anderen haben ihre Dienste gehabt. Diese Geschichte von diesen Leviten und Priester und Samariter hat eine ganz tiefe Botschaft. Denk drüber nach, meditier mal, geh mal ins Gras draußen im Wald, leg dich hin und denk drüber nach, was hat es mir zu sagen? Jesu Reich, der Glaube an Gott funktioniert erst, wenn wir das Ganze vor Augen haben. Die Bibel sagt, ein Leib, viele Glieder, ein Herr, ein Geist. Der Körper Jesu, das ist die ganze Christenheit. Die Schwachen und die Starken. Und ganz besonders, wir müssen die Schwachen tragen. Die Starken, die brauchen nicht große Hilfe. Aber eine Kette reißt da, wo das Glied am schwächsten ist. Und deshalb haben wir so viel Spaltung, so viel Zerstörung, so viel Ruin. Reich Gottes funktioniert, wenn du das Ganze siehst. Und zwar den Schwachen, den Mühseligen, den Beladenen. Es gibt so viele christliche, geistliche Einsiedler. Für mich sind das fromme Spinner und geistlich unreif. Ja, ich will den Herrn anbeten. Du betest den Herrn an, wenn du das tust, was Gott will, dass du tust mit deinem Leben. Dass du das bist. Weißt du, du sagst ja, ich bin nichts Ganzes. Ich bin kein Baum, kein Palmbaum, keine Eiche oder was auch immer ist. Ich bin nur ein Strauch. Aber sei dann ein guter Strauch. Verstehst du, wenn du schon ein Strauch bist, dann sei ein guter Strauch. So entwickle ich positiv, so dass die ganzen Vögel des Himmels sich unter dir setzen können, wie es da von diesem Senfkorn in der Bibel heißt. Wir sind so wichtig füreinander. Wir befruchten uns gegenseitig. Weißt du, wir ermutigen uns gegenseitig. Wir fördern uns gegenseitig. Und du brauchst den anderen, der dich fördert, der dir auf die Schulter klopft, aber der dir auch mal Watschen gibt, eine Ohrfeige. Das brauchst du auch. Verstehst du, sonst wachst du nicht auf. Manche wachen gar nicht auf. Die möchten immer gestreichelt werden. Aber durch so eine Ohrfeige mal, weißt du, dann wachst du auf. Also deshalb heißt es ja in der Bibel, weißt du, die meisten Leute verstehen die Bibel nicht. Die lesen, weil sie die Kultur der Bibel nicht kennen und die Bibel von uns 2000 Jahre und vielleicht 5000 Kilometer weit weg ist und geschrieben worden ist. Aber da heißt es, wenn du in der Synagoge bist und dir jemand auf die Ohrfeige gibt, biete ihm auf die andere Backe. Weißt du, dass ein Rabbiner da kommt her und du widersprichst ihm, dann nimmt er dich am Schopf, zack, zack, und bist erledigt. Sei still und du darfst dem Rabbiner nicht widersprechen, denn er hat das Wort. Verstehst du? Und wir sind nicht in der Judenschule, wo jeder da durcheinander redet. Ja? Und deshalb sei still, sag bitte auf die Seite, ich möchte aufwachen. Ich möchte aufwachen. In der Schule, bei uns, ich weiß nicht, was bei euch in der Schule war, aber bei uns, wenn da irgendjemand ein bisschen gestört hat, der musste dann in der Ecke stehen. Aufwachen. Und du, das ist ein komisches Gefühl, du stehst da in der Ecke oder musst rausgehen sogar. So, wir sind da zum Aufwachen, wir sind da zum Wachsen. Wir brauchen die Hilfe des anderen, Brüder und Schwestern, das ist so wichtig. Ich brauche einen Lehrer, der Lehrer braucht den Schüler, wir brauchen einander. Und wir haben etwas, was der andere braucht und wir können es abgeben. Je mehr du abgibst, desto mehr bekommst du wieder als Feedback zurück. Wir sind für die anderen verantwortlich. Wir müssen die anderen tragen und ganz besonders die Schwachen. Ermutige und Gemeinde, in deiner Umgebung sind so viele Schwache, die haben Probleme. Du musst nicht die Faulen unterstützen. Ich bin nicht für die Faulen da. Ich bin für die Schwachen da. Und Faulheit und Schwachheit sind zwei Paar Stiefeln. Verstehst du? Wir müssen herausfinden, ist er faul oder ist er schwach? Und so viele Christen sind schwach, die aus der Welt kommen, die nicht gereinigt worden sind, die nicht zubereitet worden sind vom Heiligen Geist, die nicht in der Schule Gottes sind, die müssen jetzt erstmal entseucht werden. Die müssen sich erstmal gereinigt werden und dann müssen sie lernfähig gemacht werden. Weißt du, warum geht man in der Schule, warum geht man ins Gymnasium, warum studiert man? Eigentlich studieren ist eine blöde Sache. Entschuldigung, du gehst auf ein Gymnasium, um zu lernen, wie lerne ich? Du bist in der Gemeinde, um zu lernen, wie lerne ich? Wie studiert man, wie behalte ich? Dass ich nicht nur für die Prüfung studiere, die meisten Leute haben bei der Prüfung nach der Prüfung alles vergessen, was sie gelernt haben. Wir sollen fürs Leben lernen. Deshalb sind wir in der Gemeinde, dass wir fürs Leben lernen. So, im Reich Gottes kommt es auf jeden an. Jeder ist wichtig. Eine Hand, die vom Körper sich trennt, ist unbrauchbar. Ein Bein, das sich vom Körper trennt und sagt, nein, ich gehe meinen Weg allein. Du kommst nicht weit weg. Ein Christ getrennt von der Gesamtheit, von der Gemeinde, ist nutzlos. Schau die Tiere an. Die Tiere sind Hortenwesen. Ein Tier, das sich von der Herde löst, wird von Raubtieren überfallen und ist eine willfährige Beute. Also, die werden gefressen. Christen, die sich von der Herde trennen, von der Gemeinde trennen, keine Gläubigen haben, sind Freiwild. Die sind vogelfrei. Weißt du, die werden gefressen. Und die wundern sich, ich habe so viele Kämpfe. Guck dir diese Leute an, die so viele Kämpfe haben. Die gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Sie haben keine Heimat. Diese Woche machen sie im Fernsehen und Radio überall über Heimat. Was ist deine Heimat? Deine geistliche Heimat. Was ist eine geistliche Heimat? Und wenn du keine geistliche Heimat hast, weißt du gar nicht, wo bist du zu Hause? Nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam sind wir leistungsfähig. Nur gemeinsam sind wir handlungsfähig. Nur gemeinsam können wir erreichen, was wir wollen. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, sie können bitten, was sie wollen, es wird passieren. Das haben schon die Menschen gewusst, bevor sie Gott gekannt haben, beim Turm zu Babel. Und sie sagt, wir werden uns einen Turm bauen und der soll bis in den Himmel reichen. Und dann hat Gott vom Himmel herab gesprochen, ich weiß, was die Menschen sich vornehmen, wenn sie eins sind, sie werden erreichen, was sie wollen. Der Mensch wollte auf den Mond hin und er ist dorthin. Nächstes Mal wollen sie in ein paar Jahren zum Mars, sie werden dorthin kommen. Wenn die Menschheit zusammenarbeitet, zusammensteht, sie werden das erreichen, was sie wollen. Auch Christen sollen das Geheimnis der Einheit erkennen. Was sie wollen, sie werden erreichen. So auch im geistlichen Leben. Wenn du nicht eins bist mit deinem Bruder, deiner Schwester, kannst beten und den Mund sich pfanzig reden, wird nichts passieren. Deshalb die Einheit der Gläubigen ist so wichtig, zum Leib zu gehören. Da wird die Hand der anderen Hand Handreichung tun, man wird sich unterstützen, man wird zusammenstehen und man wird das erreichen. Steht in der Bibel. Nur gemeinsam hat unser Leben eine Wirkung, ist durchschlagkräftig und dergleichen. Nur wenn ein Glied mit dem Körper verbunden ist, vom Haupt gesteuert wird und richtig eingesetzt wird, wird vom Körper ernährt wird. Weißt du, die Hand muss vom Körper ernährt werden, mein Blut muss bis in den Fingerspitzen fließen. Dann kann meine Hand funktionieren. Außerhalb vom Körper getrennt, gibt es nur Zuckungen. Ja, das geht mal, aber es stirbt mit der Zeit ab. Ein Christ braucht den ganzen Körper Jesu, was das auch immer ist, den ganzen Körper Jesu. Nicht nur ein paar Fetzen vom Körper oder Bruchstücke vom Leib Jesu. Weißt du, deshalb haben wir Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Geheimnis. Die meisten haben gar keine Ahnung, was Abendmahl ist. Weißt du, da wird ein Brotleib gebrochen und es wird verteilt. Du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was und du kriegst auch was. Verstehst du? Jeder hat dann etwas vom Leib Jesu. Wir haben nicht alle alles. Du hast vielleicht diese Part und der andere den anderen Part. Es gibt ungesunde Christen, die merken es nicht, dass sie krank sind und dass geistlich bei ihnen nichts mehr klappt und dass sie geistlich infiziert sind, von was auch immer ist. Sie merken nicht mehr, dass bei ihnen das nicht mehr stimmt und das nicht, weil sie nur noch für sich da sind. Es ist gefährlich, nur für sich allein da zu sein. Weißt du, heutzutage haben wir so viele technische Möglichkeiten. Du hast das Telefon nehmen, du musst nicht gleich ins Auto steigen oder in die U-Bahn steigen und dann irgendwo hinfahren. Nein, du kannst anrufen, sogar Handy. Handys haben wir, so Mobilfunk nennen die Amerikaner. Also nicht Handys. Handys ist ein deutscher Begriff. So, du hast so Mobilfunk und du kannst telefonieren. Von, was weiß ich, von unterwegs kannst du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester reden und nicht nur quatschen. Die meisten quatschen nur. Und das ist dem Herrgott die Zeit gestohlen. Du solltest fragen, du, hast du heute in der Bibel gelesen? Was ist dir dabei groß geworden? Können wir noch zusammen beten? Und du kannst am Telefon wunderbar beten, glaub mir das. Da musst du nicht in die Gebetsversammlung unbedingt kommen. Da kannst du am Telefon beten. Viele merken nicht mehr, dass bei ihnen schon lange nichts mehr stimmt und dass eine Seuche ausgebrochen ist in ihrem geistlichen Leben. Sie glauben, bei mir ist alles in Ordnung und wollen andere belehren, andere bekehren. Aber ich denke, wir müssen alle miteinander, jeder für sich, Buße tun und fragen, Herr, was ist mein Platz in deinem Werk? Was ist meine Aufgabe? Was für eine Mission, was für eine Sendung habe ich? Und dann sollte jeder anfangen, bei sich selbst zu lernen. Und eines meiner Themen wird demnächst sein, wie gesagt, der innere Mensch. Der innere Mensch. Ich muss zuerst mal stark in Gott sein. Ich muss pulsieren. Ich muss die Kraft Gottes haben. Und dann stecke ich den anderen an. Verstehst du? Weißt du, wir haben so, ich nehme was auf und ich gebe gleich weiter. Ich nehme was auf und ich gebe gleich weiter. Das ist das Geheimnis des Lebens. Weißt du, wir sollen die Lehre Gottes empfangen. Und dann, was mir groß geworden ist, gebe ich dem anderen weiter. Da kriege ich wieder neue Informationen. Und so wachse ich im geistlichen Leben. Aber viele, die keine Lehre mehr annehmen, sind geistlich verstockt und verstopft. Sind blockiert. Weißt du, sie sind abgetrennt vom Körper. Weißt du, das funktioniert nicht mehr. Ja, ich bin ganz allein für mich, der Heiland und ich. Das ist nicht der Sinn der Sache, der Heiland und ich. Wir müssen gemeinsam Gottes Werk tun, gemeinsam Gottes Sache treiben. Deshalb sagt Paulus, betet für mich, damit das Wort Gottes laufe. Und wir brauchen das Gebet. Weißt du, ich muss nicht beten, lieber Gott, gib mir das und gib mir das und gib mir das. Nein, wir sollen beten, dass das Wort Gottes laufe, dass der Herr wirke, dass der Herr was offenbare, dass der Herr was zeige, dass der Herr einen führe. Der Körper kann ohne dem Glied weiterleben, aber das Glied kann nicht ohne dem Körper leben. Verstehst du, unsere Schwester, du kannst doch gut leben ohne dem Arm, oder? Du hast nur noch eine Hand, verstehst? Da kannst du wunderbar leben. Aber der Körper, verstehst du, ist mehr als nur eine Hand. Man kann ohne Bein leben. Ich kenne so viele Leute, sogar ohne beide Beine abgenommen. Man kann leben. Und da ist der einer, der sogar im Fernsehen predigt, hat weder Arme noch Hände, verstehst du, und predigt trotzdem, hat einen Mund. Und es gibt andere Menschen, selbst wenn sie keinen Mund haben und nicht hören und so weiter, die können andere Dinge tun, Handarbeit. Also, der Körper funktioniert ohne den Gliedern, aber die Glieder können nicht ohne Körper funktionieren. Denk drüber nach und frag dich, was für ein Glied bin ich am Leib Jesu Christi? Ich will dich so auf die Folter spannen. Finde heraus, was bin ich? Bin ich eine Hand? Bin ich ein Ohr? Bin ich eine Lippe? Bin ich die Zunge? Was bin ich ja? Bin ich das Auge? Was bin ich? Weißt du, auch diese Beobachtungsgabe, zuschauen, zuhören, das sind auch Charismen. Nicht jeder kann das und nicht jeder muss das. Erwarte nicht, dass das, was du kannst, dass die anderen das machen. Vielleicht hat Gott dir dieses Charisma gegeben. Charismen sind Gaben von Gott. Gott will dich gebrauchen. Viele Christen sind, lass mich mal so ein anderes Bild nehmen, wie Mehl und Hefe. Weißt du, es ist wunderbar, wenn du die Hefe im Speisekammer hast und Mehl in Speisekammer hast, aber Mehl und Hefe sind unbrauchbar. Was kannst du? Du wirst kein Brot backen können ohne nur mit Mehl oder nur mit Hefe. Das wird nicht funktionieren. Du musst die beide zusammenbringen, Hefe und Mehl. Nur dann wird was. Verstehst du nicht? Das sind wunderbar so. Ich bin Hefe, ich bin Mehl und ich bin Kümmel. Was nützt das alles? Das muss zusammengebracht werden auf einen Nenner. Sie müssen zusammengemischt werden, zusammengefügt werden und dann etwas Flüssigkeit dazu und dann rumgerührt und geknetet. Hefe allein und Mehl allein bringt es nicht. Und deshalb, Christen als Einsiedler funktionieren nicht, egal wo du bist. Sie haben das Potenzial, aber sie bringen das nicht zum Durchbruch, nützlich zu sein. Sie können nicht nützlich sein. Das Mehl ist nicht nützlich, Hefe ist nicht nützlich. Oh, beide zusammen erst dann gibt es den Kuchen oder das Brot. Man kann aus ihnen erst was machen, wenn man sie miteinander vermischt und sie schön zusammen knetet. Christen müssen geknetet werden. Die brauchen Massage, göttliche Massage, die Massage des Heiligen Geistes. So geknetet und gedrückt und gewalzt und gemischt. Erst wenn man sie an einem warmen Ort, und das, diese Hefe, die muss man an einem warmen Ort stellen, und dann geht die auf. Verstehst du, dann geht sie auf. Christen gehen erst auf, wenn die zusammengemischt sind und dann an einem warmen Ort aufbewahrt werden. Dann kann man sie backen und bearbeiten. Dann kommt die Nützlichkeit zum Tragen. Wir sollen nützlich werden. Das ist Gottes Plan. Gott hat dich nicht geschaffen zum Schlafen. Gott hat dich nicht geschaffen als Konsumenten und zum Konsumieren. Leider sind in unserer westlichen Welt Christen Konsumenten geworden. Die konsumieren Fernsehandachten, Internetpredigten, Gemeindepredigten, Telefonpredigten, Radiopredigten, Kassettenpredigten. Verstehst du, welche Predigten auch immer noch? Dann Lesepredigten. Es gibt eine ganze Menge. Und erst wenn der Teich steigt, nachher, dann kann man was machen. Wenn man nicht mischt und Teich nicht richtig steigt, dann wird's, wenn du in den Backofen reinschiebst, gibt's Steinbrot. Ja, das wird hart wie Zement. Der Teig braucht eine Stille, einen stillen Ort, eine stille Zeit. Meistens, wenn ich so manchmal bei der Heidi reinkomme und die guckt auch immer durch Kochsendungen, da heißt es, Teig muss man jetzt so viel und so lange in den Kühlschrank stecken oder wo auch immer. Verstehst du? So, und das muss aufgehen. Es braucht warme Zeit, gemütliche Ruhe. Es braucht seine Zeit. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jetzt hör zu. Weißt du, wir lesen, ich bin das Brot des Lebens. Denk drüber nach. Wie entsteht das Brot des Lebens? Aus Mehl und Hefe. Maria und Martha. Beides gehört zusammen. Oder zusammen mengen, zusammen mischen. Das ist ein Prozess. Und die Leute wollen uns essen. Glaub mir, die Leute wollen uns verzehren. Du wirst gebraucht von Gott. Als die Israeliten aus Kanaan, aus Ägypten rauszogen, hat Gott gesagt, ein Lamm für die ganze Familie. Nimm ein Lamm. Moses, lass die Leute, das Lamm, jeder Hausvater soll das Lamm schlachten und das Blut soll es für die Türpfosten benutzen und das Fleisch sollen sie aufessen. Und zwar radikal, ratziputz. Und du wirst erst ein Segen für deine Familie, wenn du ratziputz aufgegessen worden bist. Radikal. Wenn von dir nichts mehr da ist, sogar die Knochen abgenackt. Nichts mehr da. Ich bin das Brot des Lebens. Menschen wollen uns essen und genießen. Sie wollen zugucken, wie wir leben, wie wir glauben. Und das braucht seine Zeit, bis Jesus in uns und durch uns und so weiter sich entfaltet. Die gucken genau zu. Du bist ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Die gucken so zu. Die beobachten dich, wann du aus dem Haus gehst, wann du nach Hause kommst, wo du hingehst. Die verfolgen dich. Die sind so auf der Spur hinter dir her. Gott will dich benutzen. Ja, aber die beobachten mich. Sei doch froh, dass sie dich beobachten. Deshalb bist du da. Du bist Anschauungsmaterial Gottes für diese Welt. Die wollen dich aufessen. Gott will dich benutzen. Und wir müssen Geduld haben, bis wir soweit sind. Ein lesbarer Brief, vielleicht am Anfang bist du nur eine Postkarte. Oder nur ja eine Zeile. Aber Gott will mehr und mehr und mehr sich in deinem Leben entfalten. Weiter zum Römer 12. Da heißt es, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion, die Aufgabe haben, so sind viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer das anderen Glied. Untereinander, in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde. Weißt du musst nicht in der ganzen Weltgemeinde reisen, nein, die Ortsgemeinde, da ist schon die Familie, die Kleinfamilie, was auch immer ist, da sind die Geschwister da. Wir haben verschiedene Gaben und jeder habe etwas. Und jetzt ist es interessant. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie im Glauben gemäß. Vielleicht hast du ein prophetisches Wort. Glaube, dass es wirklich vom Herrn ist. Nicht, dass du dir einredest und einbildest. Du solltest wirklich vom Herrn wissen. Du solltest überzeugt sein. Das ist meine Aufgabe, prophetische Rede. Ist jemand ein Amt gegeben worden, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben worden, so lehre er. Das, was dir gegeben ist, das tue. Und tue nichts, was dir nicht gegeben ist. Steht auch in der Bibel. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Und wehe, du ermahnst Leute, wo es dir gar nicht gegeben worden ist. Weißt du, es muss dir gegeben werden, dieses Amt. Wenn du nicht die Gabe der Ermahnung hast, du schlägst die Leute tot. Kommst mit einem Vorschlaghammer, so spricht der Herr. Und verstehst du, und machst die Leute kaputt. Das Wort der Ermahnung, so wie dieser Bruder, der zu mir kam, da steht er da, der Herr hat zu mir geredet heute Nacht. Der Herr hat mal was zu dir gesagt. Jetzt brenne ich schon. Ich sage, Bruder, ich will wissen, was hat er denn gesagt? Und dann laufen Tränen runter bei diesem Bruder. Verstehst du, der hat das Wort der Ermahnung zu mir gehabt, für mich gehabt. Der hat es nicht leicht getan. Jemand, der so das Wort der Ermahnung hat, der tut sich nicht leicht, wenn er jemand die Wahrheit sagen muss. Weißt du, die Wahrheit ist nackt und hart und unbarmherzig und scharf. Macht kaputt. Kann jemand zum Leben bringen oder jemand ins Grab bringen. So, erst hat jemand Ermahnung, so gebe das, gibt es jemand, dann soll er mit lauterem Sinn tun, soll ehrlich tun, soll nett tun, soll freundlich tun. Steht jemand der Gemeinde vor, so soll er sorgfältig tun. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue es gerne. Und so weiter, soll nicht murren, sondern es muss ich immer geben, 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 geben. Verstehst du? Vielleicht hast du das Amt der Barmherzigkeit. Wenn du das Amt der Barmherzigkeit hast, dann soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das geht niemand was an. Barmherzigkeit. Verstehst du, da findest du raus, da gehst du durch die Gemeinde, aha, der hat das und das, der hat da keine richtigen Schuhe und bei der ist das und das der Fall. Weißt du, und dann wirst du sie nicht öffentlich blamieren. So viele Leute haben die Gabe der Barmherzigkeit, aber blamieren die Leute öffentlich, machen sie fix und fertig, dass sie sich schämen, sogar in die Gemeinde zu kommen und dergleichen. Nein. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue es gerne mit Freuden. Niemand von uns kann ein Ganzes sein. Aber das, was wir sind, sollen wir ganz sein. Mit Liebe. Und du merkst, ich habe die Gabe der Barmherzigkeit. Dann bring dich ganz ein. Tu dein Bestes, was du kannst. Gott will, dass wir das, was wir haben, unsere Talente verdoppeln, vervielfachen, vermehren, vertiefen, vergrößern, vergolden und multiplizieren, indem wir es weitergeben und gebrauchen. Was hast du? Überleg einmal, was hast du? Ich habe beobachtet, und jetzt pass auf, was meine Beobachtung ist, gewesen ist in den letzten 40, 45 Jahren. Ich habe beobachtet, Menschen, die am wenigsten Fähigkeiten haben, tun am allermeisten. Menschen, die am wenigsten begabt sind, tun am allermeisten. Und viele, die Talente haben, wir haben in Süddeutschland einen lieben Bruder gehabt, der konnte Akkordeon spielen, der war beredet, ach was der reden, der konnte reden, der dachte, Mann, wenn ich das alles könnte, der war belesen, der konnte schreiben, der konnte alles. Aber gebraucht hat nichts davon. Als er was tun sollte, ist er in den Wilhelm im Zoo gegangen. Verstehst du? Er wollte nichts tun, nichts seine Gaben einbringen. Aber der protzte von Gaben. Und der andere, der nicht einmal lesen und schreiben richtig konnte und nicht singen konnte und das alles nicht konnte, aber der hat sich eingebracht. Viele verschwenden ihre Talente. Sie liegen brach oder werfen sie weg. Wer Gaben hat, der muss seine Gaben kultivieren, veredeln, Mehl und Hefe zusammenbringen und Kümmel noch dazu und was weiß ich noch, ein paar andere Sachen. Und aus Mehl allein wird kein Brot, auch nicht aus der Hefe allein. Gebrauche, was du hast, was du kannst, was du gut kannst, was du nicht kannst, das lass liegen für später, wo du verbessern kannst die Sache. Gebrauche das, was bei dir fließt, was flüssig ist, was aus Spielen geht, wozu du Freude hast, wozu du Lust hast. Frag Gott, wozu habe ich Lust in meinem Leben? Gott dienen darf uns keine Last sein, sondern eine Lust, ein Vergnügen. Ich diene Gott mit Freuden. Denn in meiner Bibel heißt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist der wahre Gottesdienst. Gott dienen darf nie uns eine Last sein. Noch etwas. Ein Diener Gottes darf nie schwitzen. Gut, wenn es heiß ist, ist was anders und keine Klimaanlage. Aber der darf nicht schwitzen, steht in der Bibel. Ein Priester, wenn er Gott dient, der darf also nicht Schweißausbrüche haben und dergleichen. Das muss geistlich sehen, was das heißt. Wenn er schwitzt, das heißt, er strengt sich an. Er strengt sich an. Gott zu dienen ist keine Anstrengung. Es hat Freude. Auch wenn es schwierig ist, das überfordert nicht. Denn er tut das nicht aus seiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, durch die Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Paulus hat gelitten, hat Probleme gehabt, Haufen Probleme hat er gehabt. Aber er sagt, ich rühme mich der Trübsal, ich bin eigentlich glücklich, dass ich das darf. Der Apostel, als sie dann vom Hohen Rat zurückkamen, sie waren glücklich, dass sie gewürdigt worden sind, geschlagen zu werden, verhört zu werden, bedroht zu werden. Verstehst du, das war keine Last. Der Dienst für Gott darf für uns niemals Stress sein. Denn wenn er Stress ist, fangen wir an zu schwitzen. Schweißhände, Schweißfüße und was sonst noch alles nachher. Da sind wir im Schweiß gebadet. Es muss uns leicht von der Hand gehen. Konfuzius einmal gesagt, wer kämpft, der hat schon die Schlacht verloren. Wir müssen kämpfen, ohne zu kämpfen. Verstehst du? Wir kämpfen. Wir siegen ohne Kampf. Wir müssen lernen, ohne Anstrengung zu siegen. Ohne Anstrengung zu kämpfen. Die Bibel sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist ungeschickt vom Reich Gottes. Also, du musst den Pflug nur steuern. Du musst nicht ein Gaul sein und den Pflug zieht. Nein, du musst nur den Pflug steuern, dass es schön gerade läuft. Das ist unser Auftrag. Und das bisschen steuern, das ist kein großes Problem. Ich weiß, ich habe Autos gefahren ohne Servolenkung und Autos mit Servolenkung. Ich würde heute kein Auto fahren ohne Servolenkung. Verstehst du? Da musst du, denkst, dann kriegst du den Bock gar nicht rum ohne Servolenkung. Aber hier mit Servolenkung, da mit Finger drehst du das und steuerst das Auto. Und deshalb, der Heilige Geist ist die Servolenkung für unser Dienst, für unsere Arbeit, für das, was wir für Gott tun. Das ist Servolenkung. Du musst nicht anstrengen, kriege ich die Kurve oder nicht. So viele fahren noch Oldtimer und sind vergnügt. Weißt du, Leute, die Oldtimer fahren, das sind nur Angeber. So, die sind Angeber. Wir als Christen, wir sollten moderne Autos fahren, geistig gesprochen. Weißt du, mit Servolenkung, mit alles drum und dran. Heutzutage die neuen Autos, in ein paar Jahren, pass auf, da werden die neuen Autos kommen, da sitzt nur noch am Steuer und die Computer werden das Auto steuern. Die Mercedes hat jetzt diese Tage einen Versuch gemacht, einen LKW, einen Sattelschlepper, verstehst, mit Computer gesteuert, auf die Autobahn gebracht. Es war links und vorne und hinten ein Polizeiwagen und dergleichen, aber das Auto lief wunderbar. Verstehst? Und der Chauffeur oder der Reporter, der dabei saß, die muss nur zugucken, das geht alles automatisch. Wenn du mit Gott lebst, geht alles automatisch. Der Dienst geht automatisch. Die Arbeit für Gott geht automatisch. Das geht automatisch. Du kommst plötzlich rein und du siehst, und du kannst nur, wenn es mal nicht geht, eingreifen. Das ist alles, was du tun sollst, ohne zu schwitzen. Archimedes hat einmal gesagt, dieser griechische Philosoph und Denker und großer Gelehrte Griechenlands, der hat gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Weißt du, was das heißt? Einen festen Punkt und dann gilt dieses Hebelgesetz, dann kannst du diese Welt, diese Kugel aus den Angeln heben. Du brauchst nur einen festen Punkt und dann arbeitet sich leicht. Du musst nur wissen, wie setze ich die Kraft richtig ein. Gott will dich benutzen. Gott will dich gebrauchen. Aber du musst willig sein, den festen Punkt zu finden, diesen Anker, diesen Ansatzpunkt und dich richtig einsetzen und anwenden zu lassen. Am falschen Platz, Christen am falschen Platz, die machen sich kaputt. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Du musst wissen, wo bin ich richtig, was will Gott von mir? Aber die Gemeinde gefällt mir nicht, ich suche mir eine andere. Weißt du, Gott weiß, was für eine Gemeinde du brauchst, wo du noch geschliffen und massiert werden musst. Und bearbeitet werden muss, geschliffen werden muss, poliert werden muss, behackt werden muss, behämmert werden muss. Wenn du Gott dienst, musst du dich nicht verausgaben, musst dich nicht überfordern und musst dich nicht kaputt arbeiten. Und wenn du dich kaputt arbeitest, stimmt mit dir etwas nicht. Du gibst nicht rechtzeitig ab. Denk an Fußball. Weißt du, das ist für die Fußballspieler so wichtig, rechtzeitig den Ball abgeben. Da gibt es aber Leute, die meinen, ich muss bis zum Tor schießen, am Ball bleiben. Die wollen immer am Ball bleiben. Du musst abgeben, der Herr macht das andere. Ja, aber das ist mein Ball, mein Auftrag, meine Aufgabe. Nein, Gott hat uns geschaffen für eine bestimmte Funktion, weißt du, er ist der Trainer. Der Heilige Geist ist unser Trainer. Er stellt uns an und wenn wir merken, jetzt ist die Zeit abzugeben, schnell abgeben und weiterrennen. Bis zum nächsten Schuss. Wenn du Gott dienst, musst du nicht über deine Verhältnisse hinausleben. Und ich habe ein Geheimnis entdeckt. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Du musst nicht alles machen. Kenne den Willen Gottes für dein persönliches Leben. Gott will nicht Quantität, sondern Gott will Qualität. Gott will nicht viel, eine Menge. Das ist nur Stroh. Gott will Qualität, Körner. Und nicht nur Spreu. Paulus sagt in Philipper Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt, der mich mächtig macht, steht in unserer Lutherbibel, der mir Kraft gibt. Gott will dich benutzen, dich dazu ausbilden, dir dieses Know-how geben, dich befähigen. Er will dich stark machen für die Aufgabe, die er für dein Leben bestimmt hat. Ja, was ist das? Ich weiß nicht, ob du schon rausgefunden hast. Gott will dich benutzen. Sorge dich nicht wie und wann, sondern werde reif für die Aufgabe, für die Funktion, für dein Leben. Werde reif. Gott will dich benutzen. Wie wird man reif? Paulus hat erst am Schluss seines Lebens gelernt, was ist geistliche Reife. In 2. Korinther 12, Vers 9, da erzählt er vorher, was alles noch so war, was er alles durchgemacht hat. Und dann hat er gebetet, lieber Gott, nimm das weg, diese Dinge, ich möchte mehr für dich tun, ich möchte für dich brennen, ich möchte ja ein scharfes Schwert für dich sein. Mir ist so groß geworden in meinem Leben. Weißt du, mit deiner stumpfen Axt kannst du hauen und hauen, da verausgabst du dich. Das ist der Grund, warum viele nichts zustande bringen. Die Axt muss geschärft werden. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 kommt er zu dem Ergebnis, da hat er gerungen, dreimal hat er mächtig gebetet und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, Gott will dich benutzen. Und wann will Gott dich benutzen? Wenn du schwach bist. Entschuldigung, das verstehen die westlichen Christen nicht, hier in unserer Hemisphäre. Erst wenn du schwach bist, bist du für Gott gebräuchlich. Er benutzt, wenn du erschöpft bist. Er benutzt dich, wenn du ausgebrannt bist. Er benutzt dich, wenn du am Ende bist, mit deinem Latein und mit all dem, deinem Wissen. Er benutzt dich, wenn du gestorben bist, geistlich gestorben bist. Er benutzt dich erst, wenn du nichts mehr tun kannst, sagst, Herr, ich kann gar nichts mehr tun. Dann fängt der Herr an, dir, durch dich und über dich und mit dir zusammenzuarbeiten. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Erst, wenn du nichts mehr tun kannst, wenn du fertig bist, dann sagt der Herr, jetzt lass mich ran. Lass mich, ich bin der Meister der ganzen Sache. Und hier ist eine starke Botschaft für schwache Menschen. Wir haben einen starken Gott. Wenn du schwach bist, ist er stark. Manifestiert sich. Deshalb betet der Johannes der Täufer, ich muss abnehmen und er zunehmen. Weißt du, eine gute Botschaft für verzagte Menschen. Und wenn du heute Abend verzagt bist, down bist, unten bist, nicht mehr weiter kannst, bist richtig. Hör zu, jetzt pass auf. Wenn du nichts mehr kannst, dann kommt Gott zum Zuge. Dann kommt Gott zum Zuge. Das ist meine persönliche Erfahrung in meinem Leben. Unsere Welt ist geprägt, nicht christlich, sondern amerikanisch, jüdisch, materialistisch, kapitalistisch, teuflisch. So ist unsere Welt geprägt. Du musst was leisten, produktiv sein. Du musst rennen. Nein, in unserer Welt zählt nur das Leistungsstarke. Nur der Reiche, der Starke, der Gesunde, der Kämpfer, der Muskulöse, der Erfolgreiche, der Gebildete. Das ist, was in unserer Welt zählt. Das ist nicht biblisch, nicht christlich, nicht göttlich. Weißt du, der Leistungsstarke, was sagt Jesus? Wer kriegt den Arzt? Zu wem kommt der Arzt? Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Die Reichen brauchen den Segen Gott nicht, aber die Armen. So, in dieser Welt zählt nur etwas, der zu etwas gebracht hat, der die Gesetze hält, der produktiv ist, der was leistet, der was gebracht hat. Guck mal, der hat so einen Kirchturm gebaut und der hat so Tempel gebaut und so weiter. Nur der ist was wert, der was geleistet hat in dieser Welt. Hier zählt nur der in dieser Welt, der sich behauptet, der sich durchsetzt, der oben steht auf der Pyramide oder triumphiert, der das letzte Wort hat. Aber bei Gott zählt ganz was anderes. Bei Gott zählt, und deshalb Gott will dich benutzen, hör mir zu. Was schwach und verachtet ist, das ist, was bei Gott zählt. Was liegen gelassen worden ist, das zählt bei dem lieben Gott. Was wertlos ist, das zählt bei Gott. Solche Leute braucht der Herr, die nichts mehr sind, nichts mehr haben, nichts mehr können. Die zählt er. Gott braucht Leute, die schwach geworden sind, die krank geworden sind, die sich ausgezehrt haben, die leiden, die traurig geworden sind. Und die können dann trösten, die können dann dienen, die können dann arbeiten. Jesus nimmt die auf, die verzagt sind. Jesus nimmt die Versager. Verstehst du? Die haben die ganze Nacht gefischt und keinen Sprössling gefangen. Verstehst du? Die nimmt Jesus und sagt, jetzt mit euch will ich Geschichte machen. Jesus nimmt die auf und die setzt er ein und die gebraucht. Also, wenn's heute, wenn du die Apostel anguckst, die sind alles Nieten und Versager gewesen. Verstehst du? Alle Nieten und Versagen. Und gerade aus denen hat er dann Menschenfischer gemacht, die aber in der Welt durchgefallen sind. Ungelehrte Leute, da steht doch der Hohe Rat und sagt, was wollt ihr doch von diesen blöden Petrus und diesem Johannes, sind ungelehrte Leute, wer weiß, ob die überhaupt noch lesen und schreiben können. Aber gerade die sind, die Gott gebraucht. Ich denke an einen Evangelisten Modi, wenn er einen Satz von 5 Worten geschrieben hat, hat er 6 Fehler gemacht. Kesselflicker, Schuster und all diese Leute, die also ungebildet sind, Smith Wigglesworth, dieser Mann des Glaubens, ein Held des Glaubens, ich weißt du, wenn er für Leute gebetet sind, sind alle geheilt worden. Aber der konnte nicht lesen und schreiben. Seine Frau musste ihm immer aus der Bibel vorlesen, damit er predigen kann nachher. Die Bibelstelle. Verstehst du, der konnte nicht lesen. Hat zwar später ein bisschen was gelernt, aber alles, verstehst du. Diese Leute sind, die Gott gebraucht. Gott gebraucht Dumme, Entschuldigung. Verlassene, Verstoßene. Weißt du, das kommt, und der nimmt dich in seine Schule, in seine Schmiede. In seinem Töpferwerkstatt. Und dann fängt er an, dich zu bearbeiten und zu verarbeiten. Er selbst macht dich gebrauchsfähig und funktionstüchtig und betriebsbereit. Er selbst bringt das zusammen, was zusammengehört, was noch fehlt. Er wird von seinem Vater nehmen und in deinem Leben hineingeben. Den Heiligen Geist wird er dir geben, dass du funktionierst. Er selbst setzt dich ein. Er ist dein Dienstherr. Er sagt, da wirst du arbeiten. Er zeigt dir, wie es gearbeitet wird, zeigt dir, wie da wird dir vorgearbeitet, macht irgendjemand dir was vor und dann fängst du an zu arbeiten und dann fließt es, dann läuft es. Er weiß, wo du gebraucht wirst und wie du gebraucht werden kannst, wo du am effektivsten bist, wo dein Leben am wirkungsvollsten ist, wo du in kürzester Zeit das meiste erreichen kannst. Er weiß, wo du arbeiten kannst. Und das machst du dann mit Freude. Der Herr braucht mich. Der Herr bedarf seine, auch wenn du ein Esel bist. In aller Liebe, Gott segnet es. Lass dich von Gott gebrauchen. Dich von ihm einstellen und engagieren und anstellen. Lass dich von ihm. Gott braucht dich. Du sollst was für Gott tun. Nicht für die Menschen und nicht für die Gemeinde und nicht für den Pastor und nicht für den und den. Nein, für Gott. Fang an, für den Herrn was zu tun. Und frag dich, Herr, wie kann ich dir damit gefallen? Gott braucht dich. Sei von der Gottheit so ergriffen. Das ist das Geheimnis gewesen. Nicht ich habe es ergriffen. Ich bin ergriffen. Ich bin so ergriffen. Weißt du, Paulus, du rasest, als er da vom König steht. Und beim Festus und Agrippa. Paulus, du rasest, es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst mich. Verstehst du, rasest. Du bist erst reif für Gott, wenn du rast. Geistlich. Du spinnst. Du übertreibst. Das ist nicht mehr normal, was du machst. Rasende Begeisterung. Oh, lieber Agrippa, ich wünschte mir. Lies mal die Apostelgeschichte. Paulus, ich sage, ich bin ergriffen. Ihn hat der Heilige Geist ergriffen. Und das ist ihm egal, was dann die Menschen denken. Wenn du einmal von Gott ergriffen bist, dann ist es Schnuppe, was die Leute sagen. Dann ist es Schnuppe, was die Zeitung und die Medien und die Öffentlichkeit sagt. Was die Juden sagen, was die Christen sagen, was deine Vorgesetzte sagen. Die Begeisterung für Jesus. Weißt du, die Begeisterung für Jesus macht dich blind für die Leiden dieser Zeit. Das merkst du gar nicht. Verstehst? Das merkst du gar nicht. Du bist so rasend. Da ist in der Bibel einer, der hat mit dem Schwert gekämpft, ein Held Davids. Der hat gekämpft, der konnte die Hand nicht mehr aufmachen, weil er so am Schwert klebte. Verstehst du, er hat gekämpft. Rasend. Weißt du, wenn du für Jesus begeistert bist, dann machen dir die Widerstände gar nichts aus. Wenn dir die Widerstände noch was ausmachen, dann bist du noch nicht rasend. Dann rast du nicht für Jesus. Weißt du, Paulus und all diese Männer und Frauen Gottes, sie hatten eine Beziehung zu Jesus. Sie waren Fans von Jesus, sie kämpften für Jesus, sie arbeiten für Jesus, sie opferten alles für Jesus. Jesus war ihnen alles. Und sie machten alles für Jesus und sie starben für Jesus. Alle die Apostel starben keines natürlichen Todes. Alle Aposteln. Könnt ihr die Geschichte aufzählen, wie die Aposteln gestorben sind? Gott braucht Leute, die für seinen Sohn Jesus Christus rasend sind, begeistert sind, erfüllt sind von Jesus. Nicht von einer Religion. So wie die Fanatiker, dass sie sich in die Luft sprengen. Das ist nicht der Wille Gottes. Du rast für Jesus, aus Liebe für Jesus. Gehst du durchs Feuer für den Herrn. Kein Opfer zu viel. Gott braucht Leute, Gott braucht dich. Um der Welt zu demonstrieren, dass Gott die Schwachen liebt. Dass Gott die Armen liebt. Das ist rasend für Gott werden. Weißt du, Paulus interessiert sich für die Schwächen und sagt, als er das hört, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann sagt er, am liebsten würde ich ganz schwach sein, lieber Gott, was kann ich tun? Darum ist es wichtig, interessiere dich für deine Schwächen, für deine Kämpfe, für deine Fehler, für deine Armut, für deine Unvollkommenheit, für deine Krankheit, für dein Leiden. Sag Gott, hier kannst du was tun. Hier ist ein Arbeitsfeld für dich. Hier hast du Aufgaben. Fang an mir zu wirken, Gott. Es ist interessant, wie fließt der elektrische Strom? Bei elektrischem Strom, da brauchst du nur zwei Leitungen, eine Plus und eine Minus. Plus, da geht Strom durch, und zwar sehr viel Strom durch. Und Minus, da ist nichts drin. Weißt du? Und Gott braucht Plus und Minus. Er ist die Kraft, er ist die Macht, und er ist die Herrlichkeit, er ist das Leben. Und du bist nichts, du bist Minus. Und durch dich fließt der Strom Gottes zu, als Feedback zurück. Minus ist nur ein Durchleiter für die Energie. Das ist Minus. Und Geschwister, genau das ist es. Je durchlässiger wir für Gott sind, desto mehr kann der liebe Gott durch uns tun. Und er will an dir und mir und uns ein Zeichen setzen, dass wir unsere Ohnmacht erkennen. Ich kann nichts tun, Herr. Dass wir uns in der Schwachheit fallen lassen. Herr, ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hände. Dass wir hoffnungslos werden. Entschuldigung, du hörst bei mir nicht das amerikanische Evangelium. Also wir müssen stark sein, erfolgreich sein, durchschlaggebend sein. Wir müssen auftreten. Wir müssen bessere Autos fahren, als der Bürgermeister hier von Berlin fährt. Verstehst du? Solche Idioten gibt es im geistlichen Leben. Entschuldigung, die gibt es. Die sagen, wir müssen übertrumpfen. Wir müssen ein besseres Auto fahren als der Minister. Verstehst du? Dann kaufen sie sich da welche Autos und geben sich an. Wir brauchen, das Reich Gottes braucht Leute, die demütig sind. Die mit Gogomobil kommen oder mit Trabi hier bei uns. Verstehst du? Weißt du, komm mit dem Trabi als Millionär. Da werden die Leute schon gucken. In Schwachheit. Das Kreuz ist die größte Kraft. Für den normalen Menschen eine Torheit. Die meisten Menschen verstehen das Kreuz nicht. Und weil man die Sachen nicht versteht, dieses Minus sein. Erst wenn ich Minus bin, erreiche ich, kann ich die Welt verändern. Kann Gott durch mich wirken. Gott braucht dich als Minus. Unsere Erlösung beginnt am Kreuz. Dort stirbt das Menschliche, das Egoistische, das Selbstsüchtige. Dort am Kreuz ist man dem Tod ausgeliefert, da ist man machtlos, hilflos. Da sind einem die Hände gebunden. Du bist ohnmächtig, kannst nichts mehr. Guck mal, was konnte Jesus am Kreuz tun? Er konnte nur rübergucken und sagen, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das war alles. Johannes, das ist deine Mutti. Verstehst du? Mehr konnte er auch nicht sagen. Aber seine Hände waren gebunden. Und erst dann, wenn du nichts mehr tun kannst, beginnt das große Wirken Gottes in deinem Leben. Gott will dich gebrauchen. Pass auf. Ohnmacht ist etwas Menschliches und gehört zum Menschsein. Wenn wir ohnmächtig sind, dann ist Gott unser Partner. Und er hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Weißt du, wir müssen die Kleider tauschen. Wir müssen deine Kleider gibst du Jesus ab und du nimmst Jesus seine Kleider an. Und jetzt hast du die Uniform Jesu. Du kannst wieder stolz sein. Verstehst du? Diese Kleider austauschen. Dein Leben hat dann plötzlich ein anderes Format. Aber ich bin nichts. Er ist alles. Ich bin ein Verlierer. Er ist ein Gewinner. Alles, was du jetzt bist, ist Gnade, Bruder, Schwester. Verstehst du das? Verstehen wir das? Alles ist Geschenk. Alles ist ist Erbarmen. Gott will dich benutzen. Als Verwalter seiner Gnade. Das ist das Geheimnis. Gott will dich benutzen, dass du zeigst, alles, was ich bin, ist nur Gnade. Das ist nicht mein Verdienst. Ich kann mich nicht rühmen, ich kann mich nicht einbilden. Alles, was ich bin dank der Gnade Gottes, die er mir gezeigt, gegeben hat. Ich bin nur der Verwalter seiner Kraft. Ich bin nicht die Kraft. Ich bin nur der Verwalter seiner Gaben und der Verwalter der göttlichen Aufgaben. Ich tue nur das, was mir aufgetragen ist. In der Bibel heißt es einmal, als die Maria Magdalena Jesu Füße salbte und da der Pharisäer wollte, verbiete es der Frau, dann sagt Jesus, sie tat, was sie konnte. Mehr will der liebe Gott nicht von dir und von mir. Tu das, was du kannst und lass das andere bleiben, was du nicht kannst. Sie tat, was sie konnte. Gottes Kraft wirkt in Menschen, bei denen er das erreicht hat, dass du nur das machst und da aufhörst. Wenn Gott nicht mehr mitmacht, sagst du, ich kann auch nicht mehr. Also, ich kann nicht mitgehen, Gott gibt mir jetzt nicht mehr, ich kann dir nur 100 Euro geben. Mehr habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich. Sie tat, was sie konnte. Hör mir zu, in den Schwachen, weißt du, das Schwache ist es, was dich qualifiziert. In der Welt, weißt du, da sollst du die Punktzahl erreichen, du musst das und das werden. Du musst die Aufgaben erfüllen und so weiter. Sonst enttäusche deine Umgebung. Aber bei Gott ist es ganz anders. Weißt du, da hörst auf, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Gottes Kraft wirkt in Menschen, die in einer Krise stecken. Da wirkt die Kraft Gottes, da offenbart er sich. Gott will dich gebrauchen. Gott wirkt durch die Menschen, die nicht mehr weiterkommen. Weißt du, ein guter Leiter, also nicht Führungspersönlicher, sondern die leitfähig sind, die durchlässig sind und so weiter, das sind gute Leitungen, die sind die durch die der Geist Gottes fließen kann. Verstehst du? Die einfach durchlässig sind für Gott. Durchlässig für Gott. Gott benutzt Brachland, pflügt er um, arbeitet er um, da macht er noch was draus. Du leistest viel, wenn eine höhere Macht dein Leben übernimmt und in deinem Leben anfängt zu wirken. Gott will dich benutzen, auch durch deine Misserfolge. Weißt du, da liegst am Boden, da bist du krank, da bist du, was weiß ich, hoffnungslos. Du lebst wie immer weiter. Dann kommen die Leute und sagen, Herr Matthias, wie machen Sie das? Weißt du, nicht, dass du hingehst und anfängst zu predigen und zu missionieren und was weiß ich. Hör auf mit dem. Du wirst niemand bekehren, du wirst die Leute verscheuchen. Leb vor. Lass die Leute eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Und gute Werke sind nicht nur gute Taten. Gute Werke sind, dass Gott durch dich wirkt und sich entfaltet. So, Gott will dich benutzen. Die ganze Nacht gefischt, wie bei Petrus, und nichts gefangen. Kommst nach Hause, fragt die Frau, wo sind die Fische für die Familie oder jetzt, wo machen wir Geschäft? Weißt du, du stehst mit leeren Händen, kommst mit leeren Händen nach Hause. Da ist nichts Großartiges passiert und du hast nichts vollbracht. Aber die Geschichte ist so wichtig. Wenn wir diese Geschichte in der Bibel nicht hätten, würden wir vieles nicht verstehen. Und Petrus ist uns hier ein ermutigendes Beispiel. Er gehorcht Jesus. Er sagt, Heiland, auf dein Wort fahre ich nochmals raus und er macht einen großen Fischfang. Petrus war ungeeignet, Bischof und Apostel und der erste Papst womöglich zu sein. Das wollte er gar nicht. Er war der Aufgabe gar nicht gewachsen. Weil ich sage, die meisten, die Gott dienen, waren ihren Aufgaben nicht gewachsen. Moses, ich kann nicht sprechen, obwohl er Rhetorik studiert hatte. Er war der Sache nicht gewachsen. Er war weit davon entfernt, dieser Petrus. Er war zu sündhaft, zu wankelmütig, zu gefühlsbetont. So Maulheld war er weiter nichts. Das war Petrus. Und Jesus benutzte gerade diesen Petrus. Ich will dich zu einem Fels machen. Petrus war kein Perfektionist. Kein Chef hätte Petrus als Mitarbeiter eingestellt in seine Firma. Kein Chef. Und Gott benutzte ihn bedenkenlos. Petrus, auf diesem Felsen, auf deine Erkenntnis, auf deine Offenbarung werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Du, da siehst du, was die Gnade vermag. Was das Wort Gottes vermag, was der Heilige Geist vermag. Plötzlich steht dieser Bruder Petrus, er und seine 11 Brüder stehen auf und sagen, wir haben diesen Jesus erlebt. Jesus stört deine Schwachheiten nicht. Ich will dich trösten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe viele Christen gesehen. Verstehst du, Jesus nimmt Leute an, die untauglich sind. Untauglich. Er sucht geradezu die Versager. Petrus hätte nicht einmal im Ernst, im Traum gedacht. Herr, wozu willst du mich noch gebrauchen? Wozu willst du mich gebrauchen? Ich bin zu schwach für diese Aufgabe. Untauglich, nutzlos. Ich bin ungelehrt, zu unerfahren, zu ungeübt. Ja, der Bruder Paulus, ja, der hat studiert. Aber Petrus, auf dich. Weißt du, der war charakterlich nicht so stark, unser Bruder Petrus. Er war heuchlerisch, wankelmütig, in aller Liebe. Weißt du, es ist so schön in der Bibel zu lesen, nicht nur, dass er vollkommen war. Er heuchelte, als die Leute von Jakobus kamen. Wenn Gott jemanden beruft, weißt du, da schiebt Gott all diese Bedenken beiseite. Alles, was bei dir nicht stimmt und nicht ist. Gott interessieren die ganzen Argumente nicht. Lies die Bibel, als er die Propheten berief, die Priester berief und was auch immer ist. Ich bin zu jung. Aber was ist das? Gott kann sogar Kinder, Babys, Säuglinge gebrauchen. Ich bin nicht zum Predigen berufen. Ich habe eine schwere Zunge. Meine Familie ist die ärmste und die kleinste Familie. Die unbedeutendste, Gideon. Schau diese Geschichte an. Ich bin zu alt. Ich bin zu schwach. Gottes Lösung ist, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Gottes Lösung. Durch jeden kann Gott große Taten vollbringen, die sich nur ihm zur Verfügung stellen. Aber wir weigern uns oft, weil wir denken, wir sind gut. Doch die Schwächsten benutzt er am allerliebsten. damit niemand sagen kann, er hat's getan. Ich hab's getan. Weißt du, Gott benutzt die Schwächsten, die Kleinsten. Paulus sagt über seinen Dienst, 1. Korinther 2, Vers 3, und ich war bei euch in aller Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern, und meine Rede, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten. Er hätte sagen, das ist Griechisch so und Lateinisch so, Hebräisch so, Aramäisch so. Verstehst du, er hat keine Fremdwörter benutzt. Meine Predigt bestand nicht aus überredenden Worten der Weisheit, sondern der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Paulus ist sogar zeitlang krank gewesen, sogar schwer krank gewesen und hat trotzdem weiter gedient. Und er dankt der Gemeinde, ihr habt mich nicht verachtet, ich war schwer krank, ihr habt mit mir Geduld gehabt in meiner Schwachheit, in meiner Krankheit. Paulus diente in der Schwachheit schlicht und einfach und er bewies, ich gebe nicht auf, ich mache weiter, egal was es kommt. Ganz normal und ganz natürlich, so richtig rabbinisch. Verstehst du, er diente weiter. Rabbinisch zu dienen heißt, du machst weiter. Auch wenn alles gegen dich spricht. Du machst deinen Plan. Deshalb ist dieser Priester seinen Weg gegangen. Der interessiert mich nicht. Verstehst du? Ich hab einen Dienst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich lasse mich nicht stören von den Umständen. Und wir müssen lernen, wenn wir Gott dienen, dass wir uns nicht vom Wetter abhalten lassen. Und da nicht da von Krieg aufhalten lassen. Und von den Katastrophen. Und von irgendwelchen Dummheiten der Leute. Wir gehen weiter unseren Weg. Und dienen Gott. Er wirkte im Verborgenen, unscheinbar, und er wirkte öffentlich, wie es sich gerade begab. Und er hat dadurch sehr viel bewirkt. Lies in 2. Korinther 12 weiter. In meiner Schwachheit habe ich Gott gedient. In meiner Schwachheit. In dieser Schwachheit wurde er sogar entrückt bis in den dritten Himmel. In dieser Schwachheit. Und er hört die unaussprechlichen Worte. Und Gott bekennt sie zu der Schwachheit. Glaubt doch nicht diesem amerikanischen Evangelium. Entschuldigung, aber ich möchte es ganz klipp und klar sagen. Glaubt nicht diesen Wohlstandsevangelisten, diesen positiven Denkern. Die Bibel ist positiv. Und zwar für die Menschen, die so negativ unten sind und am Boden liegen. Für die Schwachen hat, das ist das Evangelium. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Den Gefangenen wird Freiheit verkündigt. Das ist die Salbung des Heiligen Geistes. Und Gott bekennt sich zu den Schwachen. Zu der Gemeinde in Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 7 und folgende Verse. Ich lese nur ein Stück, und du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet, du hast dich festgehalten und weil du das getan hast, werde ich dich bewahren, dich halten und dich stützen und mit dir sein. Damit die Stärke Gottes in uns wirkt, müssen wir unsere Schwäche zugeben, die Wahrheit sagen, ich bin schwach, unseren Mangel zugeben, unsere Ohnmacht, unsere Bedenken, unsere Ängste. Wir müssen unsere Verantwortung an Gott abgeben. Weißt du, wenn du ins Flugzeug steigst, darf dich der Pilot nicht interessieren oder das Flugzeug steuern. Du vertraust dem Piloten bedingungslos und so musst du Gott vertrauen. Gott hat mich berufen, ich habe mein Leben ihm übergeben und er wird es wohl machen. Das ist befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Gib deine Verantwortung an Gott ab. Bei Gott darfst du schwach sein. Du kannst dich ins Sessel hinlegen und entspannen und schlafen. Das mache ich im Flugzeug, wenn ich fliege. Bei Gott darfst du Fehler machen, bei Gott darfst du versagen, bei Gott darfst du fallen, bei Gott darfst du am Boden sein, bei Gott darfst du traurig sein, bei Gott darfst du weinen, bei Gott darfst du Kind sein, ein schwaches Kind. Und gerade die schwachen Kinder, die haben die Aufmerksamkeit des Vaters und der Mutter. Gott will dich in deinen Schwachheiten dir dienen, dich gebrauchen, in deinen Schwachheiten. Du musst nicht für Gott arbeiten, sondern nur ein Werkzeug in seiner Hand sein, dich von Gott gebrauchen lassen. Gott will dich benutzen als sein Werkzeug. Nichts ist schlimmer als ein Werkzeug, das liegt und hängt und nicht funktioniert. Gott weiß, wer dich nehmen muss, wer dich gebrauchen kann, wie du funktionieren sollst. Er will dich benutzen. Er befreit dich von der Brache, von der Nutzlosigkeit, von dem ganzen Rost, wo du da rumhängst. Er bestimmt das Einsatzgebiet für dein Leben. Gott befreit dich von den ganzen toten Werken, was du tust und einfach in Luft fichtest und was weiß ich. Er will, dass du anfängst, fruchtbar zu werden. Wo Gott mit dir arbeitet, wo er dich sendet, er will dich einsetzen. Du solltest eine Sendung für dein Leben haben. Gott will, dass du wächst. Da die Ansätze hast du bereits. Das hast du mitgebracht, sogar als du noch nicht Christ warst, als du noch nicht wiedergeboren wurdest. Die hast du alle mitgebracht in diese Welt und es steckt in dir drin. Gott will, dass wir unser Licht leuchten lassen und ihn reflektieren. Gott will dein Partner sein. Und wir müssen nicht arbeitslos herumsitzen und Gott arbeitslos sein lassen. Fang an, erlaube Gott, in dir zu arbeiten. Und in dem Moment, wo du sagst, Herr, hier bin ich, dann beginnt der Herr zu wirken. Wenn du deine Schwäche erkennst, erkennst du Gottes Stärke. Beginn Gottes Stärken zu greifen in deinem Leben. Und was du nicht kannst und was du nicht hast und was du nicht bist, das ist Gott. Und das bringt es sich in dein Leben hinein. Deine Stärke, dein Plus kommt, wenn du dich als Minus akzeptierst. Ich bin nichts. Nicht, wenn du einbildest, ich bin ein Deutscher. Verstehst du? Ich bin wohlhabend. Und deshalb, Gott sagt, du bist, erkenne, was du bist. Akzeptiere das Kreuz, die Trübsel, die Spannung, die Probleme. Versöhne dich mit deinem Schicksal. Begib dich in die Hände Gottes, fall dort hinein, kapituliere vor Gott. Und das löst etwas aus in dir. Wenn in dem Moment, wo du kapitulierst, dann hört der Krieg bei dir auf. Kapituliere. Deine Schwäche lässt Gott handeln. Krisen sind dazu da, damit eine Hilfsaktion gestartet wird. Damit Gott eingreifen kann. Aber du musst bereit sein, die Hilfe anzunehmen. Dich beschenken lassen. Viele sind zu stolz, zu stark. Sie wollen sich nicht helfen lassen und Hilfe akzeptieren. Deshalb lässt Gott sie mal purzeln. Lass Gott für dich arbeiten. Er wird den Satan zertreten und er wird ihn unter deine Füße legen. Er wird es machen. Du musst nur deine Position halten und stramm stehen und sagen, ich lass nicht, bleib unten, schön unten bleiben. Wie benutzt Gott einen Menschen, wenn er demütig ist und das tut, was Gott ihm sagt? Deine Schwächen bringen dich mit Gott in Verbindung. Nöte und Schwächen bringen uns zu Gott, bringen uns ins Gebet, bringen uns zum Reich Gottes. Sag nicht, ich kann nicht. Du kannst mit Gott gehen. Weißt du, wir reden uns so faul und so rum um die ganze Sache. Weißt du, Gott wird aktiv, wenn du sagst, ich schaff's nicht mehr. Ich komme nicht mehr durch, lieber Gott. Ich blicke nicht mehr durch. Und dann kommt der Lehrer und fängt an, dich zu belehren. Dann kriegst du Privatunterricht. Durch den Heiligen Geist bekommst du Nachhilfe und Führung in deinem Leben. Sag nur dem Herrn, Herr, ich schaff das nicht, Herr, ich sinke, Herr, hilf. Guck mal, was war da? Die Hand des Heilands, wo den Petrus rausgefischt hat. Sag, ich schaff es nicht und du bekommst Verstärkung. Sag, ich habe Angst und du bekommst einen Beistand, einen Tröster. Für mich ist es so groß zu wissen, Gott ist immer da, wenn du ihn anrufst und plötzlich stehst du auf einer ganz neuen Ebene, wenn du deine Schwäche zugibst. Gott benutzt dich für andere, während du anderen dienst, durch die verschiedenen Gaben, die Gott dir gegeben hat, 1. Korinther 12. Weißt du, du bist im Gottesbetrieb, auf Gottes Arbeitsfeld und dann beginnt Gott dich zu fördern. Gott erlaubt, dass Menschen dir dienen und dass du wieder Menschen dienen darfst. Und so ergänzt sich, dir wird gedient und du gibst wieder weiter. Und so spielen wir Ping-Pong. Ich werde über die nächste Zeit über dieses, was in dir wohnt, darüber predigen. Egal, ob du gut oder schlecht bist. Weißt du, Gott arbeitet an dir. Er bringt dich in seine Schmiede. Da wird gewetzt, da wird gedengelt. Und da wird so vieles gemacht in deinem Leben, damit du würdig bist für Gott. Gott gebraucht jeden, wie er ist, in seiner Persönlichkeit, in seinem Temperament, in seinem Charakter. Und er will dich benutzen. Er will dich benutzen, wie du geschaffen bist. Versuch nicht anders, dich umzuformen. Du verstümmelst dich nur. Verstehst du? Sei dankbar, wie du bist. Wer dich berufen hat. Du musst dich nur ihm zur Verfügung stellen. In Jesaja Kapitel 6, Vers 8, mein Schlussvers. Ich hörte eine Stimme des Herrn und ich sprach zu mir. Und Gott spricht zu dir jetzt heute Abend, ob du es hörst oder nicht, verstehst oder nicht, solltest nach Hause gehen und Gott fragen, Herr, was hat er heute gepredigt? Du hast das vielleicht alles vergessen, was ich gepredigt habe. Aber bete, frag Gott, was ist mein Platz im Reich Gottes, in meinem Leben, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, wo ich stehe? Und ich hörte die Stimme des Herrn und sie sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dieser Prophet sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Du musst keine großen Sprüche klopfen und Gott vorschreiben, schick mich nach Afrika. Vielleicht schickt Gott dich in den Keller zuerst mal und nicht nach Afrika. Verstehst du? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein, ein Bote Gottes? Natürlich liest du den ganzen Abschnitt, da steht noch einiges Brenzliche noch drin. Das habe ich gar nicht gelesen und will ich auch dir nicht vorlesen, aber sollst du nach Hause gehen und lesen. Jesaja 6, Vers 8. Und dann sagt der Prophet, hier bin ich. Und der Prophet bekommt von Gott die Antwort, wo er hinschickt. Da wollte er gar nicht hin. Zu einem störrischen Volk. Zu Böcke schicke ich dich an. Zu Eseln. Zu Dummköpfe. Zu einem hartnäckigen Volk. Du verstehst ihre Sprache nicht und die verstehen deine Sprache nicht. Da redet aneinander. Und die werden sich einander aufreiben, da schicke ich dich in ein Chaos, in den Schmelzofen. Ich will dein Bruder sein, Herr, zu einem Volk, die deren Sprache du nicht kennst. Weißt du, Gott arbeitet anders. Wenn Gott wirkt, arbeitet er zuerst mal an dir. Und dann kommst du raus. Und dieser Prophet Jesaja, das war ein wunderbarer Mann, ein wunderbarer Prediger, ein Botschafter, den Gott nachher gebrauchen konnte. Er war der Evangelist des Neuen, des Alten Testaments. Er hat eine wunderbare Botschaft von Jesus bekommen. Weißt du, du wirst ein Botschafter Jesu, wenn du die Sendung angenommen hast. Wen kann ich senden? Wer will unser Bote sein? Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du uns sendest und dass du jeden gebrauchen willst und dass jeder brauchbar ist, auch der Dümmste. Herr Jesus, es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist jeder Einzelne, je einfacher, je schlichter, je ungebildeter die Menschen sind, desto besser kannst du sie benutzen als diese ganzen Leute, die da irgendwo kommen von irgendwelcher Schule. Herr Jesus, die müssen zuerst mal zerbrochen werden, bis sie gebrauchsfähig sind. Herr, sie kommen da in deine Schmiede, in deine Töpferei, in deine Werkstatt, Herr, und die werden zuerst mal von dir kultiviert nach deiner Art und Weise. Herr, ich segne all die, die dir dienen wollen, Herr. Und du fragst auch heute in unseren Tagen, in unserer Gesellschaft, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und du, Herr Jesus, möchtest uns ins Herz geben durch den Heiligen Geist, dass wir, ob wir es verstehen oder nicht, begreifen oder nicht, dass wir sagen können, Herr, ich will gehen. Ich will gehen, auch wenn es schwierig wird und wenn es hart wird und wenn ich vieles nicht verstehe, ich gehe, Vater, in Jesu Namen. Amen.